Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute hörst du den zweiten Teil von unserem Interview mit Marco und Stefan von Immocation. Wir haben mit den beiden darüber gesprochen, ob es sich denn jetzt noch lohnt, in Immobilien zu investieren oder ob es sich hier mittlerweile eine Blase gebildet hat und welche Fehler man auf jeden Fall vermeiden sollte, wenn man sein eigenes Immobilienportfolio aufbauen möchte. Viel Spaß beim zweiten Teil mit Immocation. Jetzt haben wir schon mal gelernt, worauf man achten muss, wenn man seine Immobilie kaufen will. Vielleicht mal die erste oder was so die großen Risiken sind. Vielleicht sprechen wir jetzt mal darüber, wie ich jetzt zum Immobilieninvestor werde. Weil was wir jetzt besprochen haben, sind ja alles solche, also wie finde ich möglichst viele Immobilien oder wie finde ich die richtigen Immobilien. Aber zum Immobilieninvestor gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, weil das ist ja eigentlich ein Vollzeitjob. Ist ja eigentlich jetzt nichts, was man so nebenbei machen sollte oder kann. Zumindest nicht, wenn man so gigantische Objekte kaufen will. Wie wird man zum Immobilieninvestor? Gibt es da so eine Transitionsphase vom Angestelltenverhältnis zum Vollzeitinvestor? Worauf muss ich da achten?
Also ich glaube, wenn ich ernsthaft den Plan fasse, das zu machen, und wir haben den Plan gefasst, wir kennen viele andere, die den Plan gefasst haben, dann muss ich das Thema erstmal mit ausreichend Zeit und Energie versorgen. Und logischerweise muss ich wahrscheinlich für die meisten auch erstmal meinen Job behalten, weil ich brauche halt die Bonität, um die ersten Immobilien zu kaufen. Mhm. Also für mich ist das erstmal eine Entscheidung, die ich im Kopf treffen muss. Ich habe so eine Entscheidung getroffen, im Jahr 2015 quasi. Ich war Vertriebsleiter, ich hatte einen sehr stressigen Job.
Da wusstest du, dass du Immobilieninvestor werden wolltest oder Einzelne?
Da wusste ich, dass ich Immobilien kaufen will, aber definitiv mehr erreichen will. Also es war dann, am Ende haben wir uns erstmal die Altersvorsorge gebaut und das hat sich schon super, super gut angefühlt. Ja. Aber ich persönlich damals bin nicht angetreten bei dem Thema Immobilien, damit es bei 6 Wohnungen bleibt. Okay. So, dass wir dann entschieden haben, wir gründen ein Unternehmen mit dem Namen Immocation, was wir erstmal aufbauen müssen jetzt.
Was deine Immobilieninvestorenphase mal kurz pausiert.
Was uns zwei Jahre da pausiert, aber uns natürlich extrem gut aufstellt, jetzt, um Immobilieninvestoren zu werden. Das ist eine ganz spezielle Sondersituation, glaube ich. Aber es war damals mir klar, ich will Größeres erreichen und ich habe einfach in meinem Kopf wirklich einen Schalter umgelegt. Bis dahin habe ich 60, 70, 80 Stunden teilweise auch mal die Woche für die Firma gearbeitet als Angestellter. Es gab quasi keinen anderen Lebensinhalt. Jetzt war beruflich, ich mache diese Konzernkarriere. Mhm. Und plötzlich habe ich angefangen, einfach nur noch 40 Stunden zu arbeiten. Ja, was eigentlich auch normal ist vom Pensum her. Mhm. Und habe den Rest aufgefüllt mit Immobilien. Ich bin tatsächlich auch da in dem Konzern in Meetingsräume schnell reingelaufen, wenn Makler angerufen haben. Ich bin auf Meetings aufgestanden, weil ich gemerkt habe, da ruft jetzt eine Immobilie, da ruft ein Makler an. Habe also wirklich das Thema mit Zeit und Energie versorgt. Ich glaube, das muss jedem klar sein, der sagt, also Altersvorsorge, nebenbei ein paar Wohnungen kaufen, glaube ich, das ist wirklich, da muss man nicht so einen krassen Schritt gehen. Mhm. Wenn du dann sagst, okay, ich werde jetzt Immobilieninvestor, dann musst du eben wirklich ein System bauen. Also wie ein Unternehmer, ein Immobilieninvestor ist nichts anderes als ein Unternehmer und du musst dir überlegen, wo und wie du deine Margen, dein Gewinn und alles machst. Du kannst Immobilien handeln, du kannst eben, musst wahrscheinlich Immobilien entwickeln, auch wenn du sie handeln oder halten willst, und du musst dir das System, glaube ich, sehr, sehr viel professioneller überlegen. Du kannst auch da reinwachsen, aber das ist schon dann ein anderer Ansatz, wie zu sagen, ich kaufe mir sinngemäß 1, 2, 3, 4 Wohnungen als Kapitalanlage, die sie von selbst abzahlen wollen.
Was sind denn so die Businessmodelle? Du hast gerade gesprochen von kaufen, halten, entwickeln. Da gibt es ja Unterschied. Also was sind da so die Businessmodelle, die man aufbauen kann?
Ich glaube, nur ein Punkt noch. Ist es nicht zwingend eine Entscheidung, möchte ich Vollzeitinvestor werden? Ne? Also es gibt sehr, sehr viele Leute. Das ist nicht schwarz oder weiß. Das ist, oft entwickelt sich das.
Ja. Ganz beliebt Lehrer, die ein bisschen mehr Zeit haben.
Ja. Und verbeamtet sind.
Beamte.
Ganz beliebt.
Einen Feuerwehrmann kennen wir, der einfach immer wieder viel Zeit hat zwischen seinen Schichten und das nutzt, um sich was aufzubauen. Die Geschäftsmodelle, ich glaube, es gibt ganz viele, aber die drei ganz großen, würde ich mal sagen, ist, ich kaufe Immobilien, um sie zu halten und die Mieterträge zu vereinnahmen. Das nennt sich dann Buy and Hold. Das ist so ein klassischer Bestandsaufbau, kann man ganz klein oder ganz groß machen. Das zweite ist, ich kaufe Immobilien, um sie zu handeln und weiter zu verkaufen. Fix and Flip, was dann quasi heißt, ich kaufe sie, fixe etwas, mache ich besser und flippe sie, verkaufe sie weiter. Und das dritte, ich lasse jetzt mal Maklergeschäft außen vor, weil das ist einfach eine Berufstätigkeit quasi. Ne? Und das dritte wäre Bauträger, also ich kaufe ein Grundstück, baue eine Immobilie und dann kann ich im Prinzip wieder überlegen, was ich da mache. Jetzt gibt es aber beliebig viele Unternuancen. Ich kann Immobilien kaufen, Häuser, und kann die aufteilen in Eigentumswohnungen, abverkaufen, Aufteilergeschäft. Ich kann eine Wohnung mieten mit Untervermietungserlaubnis und sie für mehr Miete weitervermieten.
Das ist so Airbnb-Modelle.
Ja, so Rent-to-Rent heißt das dann. Also es gibt wahnsinnig viele Nuancen, was ich mit Immobilien machen kann. Aber die ganz großen sind, glaube ich, diese drei.
Was macht ihr persönlich?
Also das ist, glaube ich, genau die richtige Frage irgendwie jetzt, weil es geht ja darum, welche Ziele setze ich mir.
Ja, genau. Ja.
Und das entscheidet sehr stark, also möchte ich einfach der größte Bauträger in der Region werden, wäre das so ziemlich die krasseste Entscheidung und das krasseste Ziel, was ich mir vornehmen kann. Du brauchst
ein bisschen Startkapital.
Ja, genau. Das heißt, ich muss vielleicht erstmal Fix and Flip machen, ich muss handeln, ich muss irgendwie in die Branche reinkommen, ich muss mir einen Kapitalstock aufbauen, Beziehungen zur Bank. Also es wäre wahrscheinlich ein krasses Vorhaben. Ja gut, unser Ziel ist so schnell wie irgendwie erreichbar dann von dem Einkommen aus Immobilien leben zu können, dass die Immobilie also Buy and Hold zu machen, Cashflow-orientiertes Buy and Hold, wo wir wirklich auch nicht erst im Ruhestand, sondern irgendwann sagen können, da kommt so viel Geld raus nebenbei, dass wir theoretisch nicht mehr arbeiten müssen, sondern nur noch können. Und dann kann man sich einen Plan machen, wie man da hinkommt, und dann hat man zwei Engpässe, die Objekte zu finden und das an das Eigenkapital zu kommen.
Okay. Und ab einer gewissen Größenordnung die Finanzierung zu bekommen in dieser Dimension.
Ja, genau.
Ab der 1 Million, 800.000, 1 Million.
Genau. Und ein Engpass, der gerade ganz krass dazu kommt, sind Handwerker noch.
Also Handwerker. Ist das so, ja?
Ja, weil einfach, es boomt ja, der Bau boomt, Handwerker sind gefragt ohne Ende und du hebst halt mit Handwerkerleistung einfach Werte bei Immobilien.
Wie löst man das Problem?
Netzwerken? Du musst den, ja,
Netzwerken. Bisschen mehr bezahlen, oder?
Nee, ja, also ein Team aufbauen. Also die wir kennen, die das für sich gelöst haben, die haben einfach meistens auch zum Beispiel aus Polen kommend, gute Allrounder, ja, also jetzt nicht den deutschen Dachdeckermeister irgendwie, der allein, wenn der einmal anfährt, schon viel Geld kostet so. Die haben dann wirklich so Trupps, mit denen sie...
Selbst angestellt oder einfach eine gute Beziehung zu...
Gibt es sowohl als auch. Also manche stellen ja auch wirklich an, wenn ich sage, ich habe jetzt genug Häuser und genug Umschlag immer. Oder es gibt tatsächlich auch Leute, die vermitteln, jetzt zum Beispiel in Polen, die dann gute Handwerkertrupps haben, und wenn du mit denen gut umgehst, wenn du denen vielleicht tatsächlich da mal ein bisschen was extra zahlst, obwohl die an sich günstiger sind, eine langfristige Beziehung aufbaust, so, dann kannst du, glaube ich, einen Handwerkerengpass lösen. Mhm. Wenn du aber, so wie wir zum Beispiel, überall verstreut natürlich auch hast, dann musst du immer, ohne dass du da eine gute Beziehung hast, irgendwie einen Handwerker suchen. Das kann dann schon mal anstrengend werden.
Ne? Sprich wieder dafür, sich auf einen Standort festzulegen, sich da wirklich festzubeißen und neben den ganzen Maklern, vielleicht auch lokalen Volksbanken und Sparkassen und so weiter für die Finanzierung, auch die Handwerker irgendwann eben zu kennen vor Ort oder zumindest einen Handwerker sehr gut zu kennen. Ne?
Genau. Also was hat das mit den Banken zu tun? Sorry, das hat
ich meine aber nur, ich meine, es hat verschiedenste Vorteile, sich festzubeißen an einem Standort.
Ach so, die Handwerker plus die Bank plus, okay, verstehe.
Genau,
aber ihr macht das ja nicht. Ihr seid ja jetzt an vier Standorten. Wollt ihr euch langfristig auf einen konzentrieren?
Also nee, auf einen nicht.
Nee, auf einen nicht, aber die ersten drei, das sind unsere sechs Altersvorsorgeimmobilien. Mhm. Und wie die entstanden sind, haben wir im Prinzip erklärt. Und der letzte Standort Heidenheim noch quasi, der da entstanden ist, das war, weil der ist von hier der nächste, der noch rentabel ist, von München aus.
Von München aus.
War zu dem Zeitpunkt, genau. Mhm. Nee, und jetzt, also ich glaube, wir sind definitiv auf Essen festgelegt. Deswegen haben wir da jetzt schon zwei Häuser gekauft und werden dort weiterkaufen. Mhm. Und es wird noch einer dazukommen, damit wir einfach ein bisschen diversifizieren. Weil es entsteht ja logischerweise jetzt ein größeres Portfolio, eben dann, weil wir jetzt das ja, weil wir ja sozusagen hauptberuflich Investor dann sind. Mhm. Da entsteht ein größeres Portfolio und da werden wir schon dann zwei Standorte haben, wo wir diversifizieren.
Und mit wie viel Startkapital muss ich anfangen, wenn ich sage, ich will jetzt loslegen, ich will Immobilieninvestor werden langfristig? Gibt's da so eine Zahl?
Nee, ich glaube, also natürlich tut dir Kapital gut, weil du stößt immer schneller an diese Eigenkapitalgrenze. Aber ich glaube gar nicht. Also wenn du jetzt wirklich diesen Plan fasst, das umzusetzen, fang an, rentable Immobilien zu bekommen. Fang an, dir einen sogenannten Dealflow aufzubauen, dass Leute dir Objekte zutragen. Und dann wirst du die verwerten, daraus wirst du Eigenkapital generieren. Manche wirst du vielleicht im Bestand behalten, andere wirst du aufwerten und weiterverkaufen. Und so fängst du an, ein immer größeres Rad und System zu bauen.
Mhm. Wobei wir schon mal, also das glaube ich ist ganz wichtig, wenn ich wirklich überlege, die erste Immobilie selber zu kaufen und zu halten, wenn das quasi die Frage ist, Größenordnung 100.000 Euro, dann habe ich einfach 10.000 Euro, die ich brauche für die Kaufnebenkosten. Denen steht kein Wert gegenüber, das heißt, die muss ich bezahlen. Mhm. Danach darf ich nicht kein Geld mehr auf dem Konto haben. Also ich brauche noch einen Puffer, falls doch irgendwas passiert, weil auf keinen Fall darf mir das Geld ausgehen, dann wird die Immobilie zwangsverkauft. Also sollte ich wahrscheinlich nochmal, das ist unsere Empfehlung, immer ungefähr 10.000 Euro über haben. Mhm. Daraus ist irgendwann von uns diese Zahl entstanden, 20.000 Euro, um eine erste Wohnung irgendwie bis 100.000 Euro zu kaufen und dann den Rest des Geldes, der über ist, nach den Kaufnebenkosten wirklich auf ein Konto, dass ich niemals für irgendwas anderes anfasse.
Was jetzt nicht viel ist, also 20.000 Euro ist jetzt nicht so viel Geld, um zu sagen, ich baue mir jetzt ein Immobilien-Imperium auf oder Portfolio.
Das war ja gerade, was der Stefan gerade, glaube ich, hat es wirklich auch bezogen auf die klassische Altersvorsorge bei Hold Immobilien. Ja. Jemand, der nebenbei parallel zu seinem Job sich mal eine Immobilie zur Altersvorsorge kauft. Ich gehe wirklich noch weiter und sage, also wer wirklich Investor werden will, da sage ich, der braucht theoretisch gar keinen Startkapital, der muss Zeit investieren, der muss sich professionalisieren, der muss
ein Netzwerk. 10.000 muss er ja trotzdem bezahlen, die Kaufnebenkosten. Die kannst du auch finanzieren lassen?
Nee. Ich würde eben sagen, der geht jetzt gar nicht ins Grundbuch das erste Jahr.
Ach so.
Der baut nur einen Dealflow auf. Mhm. Der macht nur Weitergeben mit Tippgeber, ja, dann sucht er sich vielleicht einen Co-Investor, der die Bonität hat. Mhm. Ja, also wenn du jetzt kommen würdest zu mir und sagen würdest, Marco, ich habe hier 5 Immobilien unter Marktwert, können wir zusammenkommen so? Ich habe nur die Bonität nicht und habe kein Eigenkapital. Ich kann dir sagen, wir würden zusammenkommen. Ja, also natürlich. Und dann würden wir uns irgendwie den Gewinn teilen, der da rauskommt. Und wir würden das vorhaben.
Ach, so großzügig bist du. Das ist jetzt keine kleine Tippprovision, sondern du teilst dir tatsächlich den
Ja, also wenn wir jetzt in ein Co-Investment-Modell gehen.
Ach so. Ja. Vielleicht sagst du sogar noch dazu, du hast das Objekt und du hast auch Zeit, dich hinterher darum zu kümmern. Das Einzige, was dir fehlt, ist Geld. Und wir sagen, unser größter Engpass ist im Moment Zeit, weil wir unternehmerisch sehr aktiv sind, aber wir haben Geld oder Bonität. Mhm. Wunderbar, lass uns das zusammen. Und du machst die Arbeit, wir stellen das Eigenkapital und gemeinsam haben wir hinterher eine Immobilie, die sich entwickelt.
Also Tippgeber würde ich quasi wäre nur in dem Fall, wenn ich oder wir danach die Arbeit hätten, wenn du aber auch noch die ganze Arbeit machst und wir nur Bonität und Eigenkapital stellen würde, ist der Deal typischerweise, da verhandelt jeder sein eigenes Zeug, ne? Aber 50-50 nachher zu machen.
Okay, interessant. Jetzt, wo wir wissen, wie man zum Immobilieninvestor wird, stellt sich ja die Frage, lohnt sich das heutzutage überhaupt noch? Lohnt sich das jetzt im Jahr 2020 in Immobilien zu gehen? Oder ist der Zug abgefahren mit, wie ihr schon gesagt habt, Städten wie München, Berlin, Hamburg, wo die Mietrenditen so gering sind, dass es halt eine reine Spekulation auf wachsende Preise sind? Wie seht ihr das? Das ist bestimmt ein Argument, was ihr häufiger hört, oder?
Ja,
der
meistgestellten Fragen, glaube ich, überhaupt. Und also zuerst mal, wir haben jetzt ja viele zum Investor hin Strategien auch beschrieben, die sogar sehr, sehr gut in der aktuellen Marktlage funktionieren. Also gerade Fix and Flip funktioniert hervorragend. Also wenn ich an Immobilien komme, im schlechten Zustand, das auch gerne in München, wo ich weiß, ich verkaufe die in 3 Monaten wieder weiter und mache damit eine Marge, das ist wunderbar. Also Immobilienhandel boomt.
Ja, und das ist eigentlich schon mehr Dealmaker als tatsächlich ein Investor, weil das einfach nur einmal durch dein Buch.
Genau, ist glaube ich ganz wichtig von der Unterscheidung.
Ja. Ganz genau. So, mache ich jetzt Buy and Hold, auch wirklich mit langfristig, lohnt sich das jetzt einzusteigen? Wir hatten das im Gespräch ja vorhin auch schon, wir glaube ich sind alle drei keine Fans von Market Timing so, also das will man nicht probieren, wir würden immer sagen, rechnet sich die Immobilie in sich, ist der Cashflow neutral oder positiv? Habe ich das so im Griff, dass da die Mieten nicht ausfallen, passen die Rahmenbedingungen. Dann kann man das für Deutschland beantworten. In München, glaube ich, ist es extrem schwer. Es ist vermutlich unmöglich, so ein Modell hinzukriegen. Vielleicht noch mit Sondervermietungsmodellen möbliert und wer weiß, was die Politik in der Richtung macht. Ja. Also ich würde tatsächlich einen Standort wie München ausschließen, um jetzt eine Cashflow-Immobilie zu kaufen. Das wäre für mich Spekulation. Mhm. Ich würde auch Standorte ausschließen auf dem Land, wo sie 10-15% Mietrendite haben. Ich würde also genau in die Mitte irgendwo dazwischen gehen.
Warum würdest du das ausschließen?
Ich meine, wegen Zukunftssicherheit. Also da hätte ich aber Angst, dass ich in 30 Jahren noch vermieten kann. Ja, also ich sag's mal irgendwo auf dem Land im Osten, wo man einfach weiß, die Bevölkerung schrumpft, die Orte, da habe ich dann irgendwann eine leerstehende Wohnung, die werde ich vermutlich nicht mehr vermietet kriegen.
Okay.
Und das ist natürlich ein hohes Risiko. Und dazwischen gibt es unglaublich viele Städte und Standorte in Deutschland, wo das absolut sinnvoll und möglich ist und wahrscheinlich auch noch sehr lange so bleiben wird.
Okay. Wie seht ihr das Thema Blase? Das sagt, hört man ja immer häufiger, gerade in Bezug auf solche Großstädte. Denkt ihr, da gibt's eine Blase? Sind die Preise gerechtfertigt oder?
Es ist halt, es ist die große Glaskugel. Also was Blase meint ja, dass die Preise eigentlich sich so weit von der wirklichen Werthaltigkeit irgendwie entkoppelt haben, dass dann irgendwann diese Blase platzt und ein riesen Kollaps durch das System geht. Und jetzt sinngemäß die Immobilien von einem Tag auf den anderen nur noch 50% oder 60% oder 70% oder sowas wert sind. Wie wir es in den USA gesehen haben, genau, 2008.
Ja. Subprime. So.
Es ist super schwer. Ne? Jetzt kann man hingehen und kann sich in München diese Entwicklungsmärkte, ich nehme jetzt München, weil es in München am extremsten ist. Mhm. Berlin ist, glaube ich, die ganzen 7 großen Städte sind, ja, sind ähnlich. Wenn man sich das anschaut, klar, das hat sich extrem krass entwickelt. Viel, viel schneller als die Inflation sind diese Preise in den letzten Jahren gestiegen. Ja, bei manchen fragt man sich dann schon, ist das irgendwie noch vernünftig, so viel Geld zu bezahlen für eine Wohnung oder für ein Haus oder sowas. Die Mieten sind viel, viel langsamer gestiegen, deshalb sind die Renditen runtergegangen. Jetzt kann man sagen, okay, das ist vielleicht eine Blase. Jetzt, andersherum, du hast uns vorhin auch in einem anderen Gespräch erzählt, wenn du dir Paris oder London anschaust, im Vergleich, dann ist eigentlich Deutschland total günstig, also auch München immer noch total günstig. Da könnte man genauso sagen, super Zeitpunkt einzusteigen, vielleicht verzehnfacht sich das noch oder verfünffacht sich das noch oder sowas. Ja? Mhm. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, was am Ende, glaube ich, sehr wichtig ist, es zu unterscheiden. Es gibt nicht den einen Immobilienmarkt, sondern es gibt ganz, ganz viele Immobilienmärkte. Der Markt Immobilienhandel ist schon mal ein anderer als Immobilien, die ich selber halten will.
Essen ist was.
Gewerblich, Wohnen, Essen ist was anderes. Also die Stadt Essen ist was anderes als München. Ja, und es kann sein, dass in München vorübergehend es aufgrund von Zinsveränderungen deutliche Rücksetzer gibt. Es kann sein, dass andere Städte davon weniger oder gar nicht berührt werden, weil einfach die Nachfrage so groß ist. Was am Ende zählt, ist zu verstehen, wie beurteile ich die eine Immobilie, mit der ich mich gerade beschäftige? Was ist mein Konzept? Was möchte ich mit der machen? Idealerweise habe ich noch eine zweite Idee. Was mache ich, wenn dieses erste Konzept nicht so gut funktioniert? Und dann kann man auch in dieser Phase noch immer lohnenswerte Deals machen, bei denen man sich keine Sorgen machen muss, glaube ich, dass einem das einfach ohne jedes Vorzeichen um die Ohren fliegt.
Gibt es auch Fälle von, man hört ja immer von Mieterhöhungen. Ja. Gibt es auch Erniedrigung oder Kürzungen? Kommt sowas vor?
In 2008 sind die Mieten nicht zurückgegangen. Mhm. Die sind ganz normal.
Ja, der Finanzkrise, ne?
Weiter nach, und während der, deswegen sage ich es, also die Immobilienpreise haben so gemacht, die Immobilien sind ganz normal mit der Inflation weitergegangen.
Die Mieten meinst du?
Die Mieten, genau. Die Mieten sind ganz normal mit der Inflation weitergegangen. Und das ist genau der Punkt. Ja? Mhm. Also es gibt zum Beispiel in Berlin, da gab es mal eine Zeit lang, weil das so ein komischer Markt ist, da gab es Mieten, die wirklich runtergegangen sind. Jetzt kann man sich das, glaube ich, aber auch sehr einfach und sehr gut vorstellen. Was müsste denn passieren in so einer Krise, wo jetzt Immobilienpreise fallen, dass Mieten wirklich runtergehen? Die Leute müssten ja reihenweise aus ihren Wohnungen ausziehen und müssten sich in der Nachbarstraße, wo es gerade günstiger geworden ist, müssten sie wieder neu einziehen. Ja. Bis so eine Massenbewegung entsteht, müsste schon sehr,
so ein Arbitragegeschäft macht keiner, ne?
Ja, wenn du
umziehen musst dafür.
Also für Umziehen, für 5% zieht kein Mensch um.
Und jetzt sind wir in München. Also es sind alle Wohnungen besetzt. Jetzt muss ja erstmal irgendwo was frei sein, damit so ein Prozess in Gang gehen kann, damit der eine irgendwie Reise nach Jerusalem auf den nächsten kann. Also es ist ein super zäher Prozess.
Glaub, wie ist das mit den Ausfallraten? Weil man kann ja einfach keine Miete bezahlen. Oder es ist ja,
gut,
ist
kann man auch nicht. Ne?
Also wie haben die sich entwickelt? Kennst du da Zahlen von 2008 oder?
Das weiß ich nicht. In 2008 mal, ob die Zahlungsausfälle höher geworden sind.
Ja. Man muss ja sagen, wenn die Preise Richtung Süden gehen,
dass ist weniger Geld da und die, dass dann vielleicht Arbeitslosigkeit ist höher, so Leute können nicht mehr Mieten bezahlen, so, das weiß ich nicht gerade. Also das weiß ich nicht, was da in 2008 war.
Okay.
Aber also, weil du gerade Blase eben sagst und welche Risiken gehen damit einher, ich glaube, das größere Risiko, was ein Blasen einer Platze, das Platzen einer Blase hervorrufen würde, sagen wir eine Bankenkrise.
Ja.
Banken geht's wirklich schlecht. Ja. Banken kommen vielleicht, Banken werden insolvent. Ja.
Und die callen ihre Loans, ihre Kredite.
Genau, und die fordern quasi zusätzliche Sicherheiten. Ja. Die sagen, die Immobilie ist zu heftig beliehen, die du hast. Ich möchte jetzt Eigenkapital X von dir, was du mir zusätzlich gibst, oder andere Sicherheiten. Wenn du die nicht beibringst, kommt die Immobilie in den Hammer.
Oder die Bank kündigt den Kredit. Die Möglichkeit gibt's auch.
Das
In einer gewissen, also in gewissen Zeitspannen. Also kannst du mal, oder du kannst einfach deine Hypothek nicht verlängern.
Stellt fällig quasi, genau. Und da, ja, das kannst du dann nicht bezahlen und dann wird die Bank die Sicherheit, die Immobilie nehmen und zwangsversteigern. Genau.
Was wieder darauf zurückführt, du musst eine Immobilie kaufen, bei der in sich das Verhältnis von dem, was du bezahlst, zu dem Wert, den sie wirklich wert ist, günstig ist. Also idealerweise, nennen wir das einmal, kaufst halt eine Immobilie unter Marktwert und kaufst dir quasi von Anfang an einen Sicherheitspuffer ein. Mhm. Und das ist eigentlich das.
Aber das schützt dich ja jetzt nicht davor, dass die Bank dir sagt, ich brauche nochmal 10% vom Immobilienwert obendrauf.
Ja, je größer dieser Abstand ist, wenn du jetzt das Beispiel von dem Haus in Cottbus nimmst, was wir vorhin mal erklärt haben, ja. 600.000 Euro gekauft, vielleicht 600.000 Euro Kredit drauf, ja. Das ist jetzt aber 1,2 Millionen Euro wert. Da ist so viel Sicherheitspuffer. Ja. Ja,
es macht de facto 50% beliehen, wenn die Bank auch zu demselben Wert kommt von 1,2, vielleicht kommt die auf 1 Million oder so, aber bei 60% Beleihung ist genug
Puffer. Weil die Bank, es macht ja keinen Sinn für eine Bank vom Geschäftsmodell her, einfach alle Kredite fällig zu stellen. Warum? Sie will ja Geld verleihen. Das, was sie will,
ist, sie dann auch aus den Buchverlusten echte Verluste macht.
Was sie eigentlich will, ist faule Kredite loswerden. Also nimmt sie die mit 120% zum aktuellen Marktwert sind, mit 100% oder was auch immer, aber die so im Realkreditbereich sind, wo sie nicht mal mehr Eigenkapital hinterlegen muss, nach allen Regeln, weil einfach das Verhältnis total gesund ist. Da freut sie sich ja, sowas in den Büchern zu haben.
Ja. Okay, verstehe. Wie seht ihr, vielleicht nur mal als kleine Klammer, wie seht ihr die Entwicklung in Berlin gerade mit dieser Mietpreisdeckelung? Das würde mich mal interessieren, was da so eure Meinung ist.
Ist brutal.
Was ist der Impact für Investoren? Wie werden sich die Preise entwickeln, eurer Meinung nach?
Also ich wollte es gerade noch ergänzen. Also das sehe ich tatsächlich, politisches Risiko sehe ich am allergrößten für Mieten und im Zweifelsfall sogar vorübergehend für zurückgehende Mieten, weil das ist ja genau das, wenn das wirklich umgesetzt wird, was in Berlin jetzt passieren wird möglicherweise, ne? Dass einfach jede Neuvermietung faktisch zu einer Miete führt, die niedriger ist als das, was heute vielerorts bezahlt wird in
Berlin. Warum faktisch? Du meinst eine Inflation?
Nee, ich meine faktisch, also es wird einfach heute einfach heute mehr bezahlt in ganz vielen Mietverhältnissen, als bei jeder Neuvermietung dann überhaupt noch erlaubt ist und dadurch werden sich Mieten vorübergehend wirklich runterentwickeln. Ach so. Also ganz, ganz viele Investoren, die wir kennen, die inklusive den ganz, ganz Großen, die in Berlin investieren, sagen, das machen wir jetzt einfach nicht mehr. Wir investieren nicht mehr in Berlin. Also wir kaufen nicht mehr in Berlin.
Kann es deswegen nicht gerade nochmal attraktiv werden, weil du sagst, die ganzen anderen Player sind raus. Ich suche mir was Cashflow-Positives auf Basis der Rendite.
Du kriegst nichts Cashflow-Positives mehr
auf Basis der Rendite. Das Niveau ist abgefallen.
Wir haben die Bierdeckelrechnung gemacht und wir haben vorhin gesagt, du guckst, was ist die Miete, die ich realistisch an diesem Standort bekomme. Die setze ich ins Verhältnis zu den Kaufpreisen und dann weiß ich, was ich bezahlen kann. Und diese Zahl ist gerade kleiner geworden durch den Mietendeckel. Das, was ich realistisch wirklich bekomme, ist kleiner geworden. Deshalb kaufen weniger Leute. Das viel Schlimmere ist eigentlich, es macht auf einmal auch keinen Sinn mehr, wenn ich dort schon Immobilien habe, irgendein Geld in Instandhaltung, Aufwertung, Modernisierung oder sonst irgendwas zu stecken. Warum? Das honoriert mir ja keiner mehr. Also ist, glaube ich, ein weiteres Risiko, dass einfach die Bausubstanz dort nach und nach immer schlechter wird, weil jeder Anreiz für die Profis fehlt, sich darum zu kümmern. Was dann passiert ist, es entsteht kein neuer Wohnraum, was ja eigentlich das Problem ist. Mhm. Und stattdessen verfällt nach und nach der Wohnraum, der da ist, was eigentlich katastrophal ist.
Okay, interessant. Und kennt ihr Leute, die dort investiert sind und in dieser Zwickmühle sind?
Ja, also es kommt darauf an, wann du investiert hast in Berlin. Mhm. Und wie hoch du sozusagen irgendwie mit deinem Kaufpreis bist, wo du dann ganz normal auf Marktmiete, hätte das jetzt noch irgendwie funktioniert. Und dann würdest du durch den Mietendeckel tatsächlich jetzt runterfallen. Mhm. Und die Leute, die wir kennen, die haben gut genug eingekauft, dass die da, glaube ich, jetzt nicht wirklich in Probleme kommen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die sehr aktuell und dann auch vielleicht auf oder über Marktwert sehr schlecht eingekauft haben, die gucken dadurch ziemlich in die Röhre jetzt und legen jeden Monat ordentlich drauf.
Okay.
Ich glaube aber auch, dass das, also ein solcher staatlicher Eingriff, viele von den Investoren sprechen ja de facto von Enteignung, was das eigentlich darstellt, kann langfristig logischerweise nicht funktionieren, aus den Gründen, die Stefan gerade gesagt hat, also jetzt mal auf ein paar Jahre auf ganz Deutschland betrachtet oder so. Wenn man das so machen würde, würde man das Problem in ganz Deutschland verschlimmern. Und deswegen sind wir beide davon überzeugt, dass man trotzdem im guten Gewissen in Immobilien investieren kann. Aber auch da ist wieder das Gleiche wie die ganze Zeit. Wenn ich das komplett auf Kante nähe, gehe ich halt mal bei sowas, was in Berlin halt passieren kann, wegen der Parteienlandschaft, die es da gibt und Einfluss und so weiter, kann halt sowas passieren und dann muss ich sowas aushalten können. Und wenn ich wieder bei 115% Beleihung zu schlechten Marktpreisen eingekauft habe, weil Hauptsache ich habe irgendeine Immobilie gekauft, dann sieht es schlecht aus.
Okay. Top. Dann vielen Dank für dieses Interview. War echt super hilfreiche Tipps dabei für alle Leute, die sich mit Immobilien eine Rente aufbauen wollen oder vielleicht sogar Immobilieninvestor werden wollen. Ihr seht keine Blase, beziehungsweise ihr wisst nicht, ob eine kommt oder nicht. Und ja, vielen Dank für
Dankeschön.
Die Insights.
Danke dir für deine Zeit.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern. Wie immer findest du in den Shownotes und in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge alle wichtigen Verlinkungen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.